Okay, fangen wir an mit der Kosmologie-Vorlesung. Wir hatten das letzte Mal die Friedmann-Gleichung eingeführt und Lösungen uns angeschaut zur Friedmann-Gleichung. Und da wollen wir heute noch ein bisschen weitermachen und wollen dann noch anfangen, das frühe Universum von der anderen Seite her zu beschreiben. Also wollen uns angucken, wie die Zusammensetzung der Materie im frühen Universum ist. So, sind denn zur letzten Vorlesung noch Fragen? Da? Nee. Ich werde auch wieder Übungen machen am nächsten Dienstag und werde ich dann wieder ins Physikportal einen Übungszettel stellen. Den rufen Sie da bitte ab, gucken Sie es an. Können auch hier in der Vorlesung mitschreiben, wie Sie wollen. Ich werde, wenn Sie im Physikportal angemeldet sind, dann kann ich auch immer eine E-Mail rumschicken, wenn ich es gerade hochgeladen habe. Ja? Okay. Gut. Wir hatten uns die Lösung der Friedmann-Gleichung angeschaut und haben eben festgestellt, dass Materie fällt wie 1 über das Volumen ab, also 1 wieder der Skalenparameter hoch 3. Die Energiedichte für Strahlung kriegt nochmal einen Zusatzfaktor durch die Rotverschiebung der Energie der Photonen, fällt also wie 1 über a hoch 4 ab. Kosmologische Konstante war, so wie der Name schon sagt, konstant. Und demzufolge haben wir dann eben die folgende Historie gehabt. Wenn wir uns also die Energiedichte anschauen, sagen wir, den Logarithmus der Energiedichte über den Logarithmus des Skalenparameters, das wäre heute hier der Wert. Und dann fällt eben das eine wie 1 über a hoch 4 ab, einen kleinen Wert. Das andere geht wie 1 über a hoch 3. Und dann haben wir eben noch die kosmologische Konstante, die konstant ist. Also das war eben Strahlung. Proportional wie a hoch minus 4. Und dann haben wir hier Materie. Nicht relativistische Materie, da gehört also die normale Materie, aus der wir bestehen, dazu. Aber hauptsächlich eben dunkle Materie, Verhältnis 1 zu 5. Fällt wie die Teilchendichte ab, 1 über a hoch 3. Und hier dann eben die kosmologische Konstante. Oder sagen wir dunkle Energie. Und das war eben konstant. Ja. Das heißt, wir leben jetzt also heutzutage in einem Universum, das dominiert ist durch die dunkle Energie, 70% ungefähr, dann 30% ist Materie, davon 25% war die dunkle Materie, 5% war eben die normale Materie. Und so im Bereich 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5 liegt der Anteil der Strahlung heutzutage. Ja. Weil die Masse konstant bleibt. Also die Masse ändert sich nicht, wenn ich das Universum ausdehne. Wenn ich eine Masse von weit entfernten Protonen messe, messe ich die gleiche Masse, die ist eben, dieser Wert ist nicht rot verschoben, anders als die Welle oder die Energie eines Teilchens.
Hängt das denn mit dieser Gravitationseigentümlichkeit, dass die Ausdehnung in der Nähe von der Gravitation sich nicht manifestiert? Hängt das damit zusammen?
Das hängt damit zusammen, dass ich als Gravitation lokal mir dann die Masse definiere immer, ja. Das hängt damit im Prinzip zusammen. Ja. Schiebt sich nicht. Gut, das heißt, wenn wir also heutzutage zurückschauen in unser Universum und irgendwelche Überlegungen machen, zum Beispiel zum Alter des Universums, dann können wir nur zurückschauen zum Zeitpunkt, wo die Photonentkopplung zur kosmischen Hintergrundstrahlung, die hatten wir festgestellt, war irgendwo hier. Also hier war irgendwo CMB, noch in der Materie dominierten Phase. Wir hatten diese Werte hier ausgerechnet, das war eben ein Skalenfaktor von ungefähr 1000. Und hier, dieses Gleichgewicht ist ungefähr bei 3000. aktueller Wert ist dieser. Und das hier hatten wir auch ausgerechnet, das war also bei einer Rotverschiebung von 0,7. Das heißt, wir sind ja auf einer Skala, wenn ich jetzt A nehme und A wäre 1 hier, ist es also im Größenbereich 2, liegt es also. Also Rotverschiebung von 0,7 bis 1, da hat also die dunkle Energie überhand genommen. Okay, ja. So, wenn wir jetzt das Alter des Universums ausrechnen wollen, dann haben wir typischerweise immer Rotverschiebungen von 1 bis maximal 8. In Zukunft werden wir vielleicht auch 10 haben. 10 ist interessant, eine Rotverschiebung von 10, das wäre also hier ein Skalenfaktor von auch ungefähr 10, denn das ist der Zeitpunkt der Reionisation. Also Galaxien haben sich irgendwo hier gebildet, 1000, 100, 10, also irgendwo hier. Das ist die Reionisation. Und das wird dann halt besonders spannend durch die neuen Teleskope, James Webb Space Teleskop und so weiter, die neuen Röntgenteleskope. Die können dann wirklich zu diesen Rotverschiebungen hinschauen, weil die dann besonders, also das James Webb misst dann eben noch mehr Infrarot und noch mehr Rot verschoben. Die können dann eben auflösen, wann die ersten Sterne entstanden sind, die Populations-3-Sterne oder die ersten Galaxien. Das war alles in dem Bereich hier. Also auf kosmologischen Skalen relativ jung.
Vielleicht hast du schon mal gesagt, was ist denn Reionisation? Wenn wir die Sterne gezündet haben und
Ja. Also wir haben hier dann, wenn wir uns mal angucken, was wir hier für hauptsächliche Zustände haben. Hier haben wir Strahlung, also hauptsächlich Photonen und Neutrinos. Ja, also haben wir hier die strahlungsdominierte Phase. Gleich mal an. Also das wären hier in dem Bereich, wären es eben Photonen und Neutrinos. Dann haben wir hier Materie dominiert, das heißt, wir haben hier dunkle Materie und hauptsächlich Wasserstoffatome hier vorliegen. Und das heißt, das Ganze ist neutral und die Photonen schwirren herum, aber es leuchtet irgendwie nichts. Und man nennt das auch das dunkle Zeitalter der Kosmologie. Also hier haben wir The Dark Ages, das dunkle Zeitalter der Kosmologie. Ist ein gängiger Begriff, auch in der Forschung nennt man das The Dark Age. Und das hat irgendwann aufgehört, irgendwann müssen ja die Sterne entstanden sein, die Galaxien. Und man hat Berechnungen, Simulationen gemacht. Und es gibt auch Anzeichen aus den CMB-Daten, dass diese Reionisation um Z gleich 10 angefangen hat. Also schreibe ich das mal auf. Das wäre also jetzt hier die Reionisation. Und das ist dann wirklich eine richtige Reionisation, anders als die Rekombination. Also da Wasserstoff plus Photon geht dann eben wieder über. Also Wasserstoff zündet. Das heißt es und es entstehen Sterne. Sterne, das sind also dann die sogenannten POP3-Sterne, POP 1, 2, 3. Die allerersten Sterne, POP 3, entstehen und dann daraus die Protogalaxien. Und die versucht man jetzt zu finden, indem man halt dann in diese Rotverschiebungsphase hineinkommen will. Also Rotverschiebung ist im Bereich von ungefähr 10. Jetzt wollen wir, ja, noch eine Frage.
Noch eine Frage zum dunklen Zeitalter. Das ist aber jetzt nach der kosmischen Hintergrundstrahlung, sagen Sie, oder?
Das ist nach der kosmischen Hintergrundstrahlung, also ja, hier wäre dann Dark Age.
Und die waren doch auch wärmer, vielleicht sogar im sichtbaren Bereich. Muss es da nicht ein super hell im gesamten Universum gewesen sein?
Weil die ganzen Photonen noch da waren. Nur ich hatte hauptsächlich dunkle Materie, also die Photonendichte so, nimmt ja ab. Ich habe hauptsächlich, ja. Ja, und werden auch weiter rot verschoben, dann haben sie irgendwann nur noch Wellenlängen, halt, die in 300 Kelvin entsprechen, ist dann schon relativ kalt. Also bei Z gleich 100, da haben wir schon Zimmertemperatur und da haben wir schon 30 Kelvin hier bei Z gleich 10. Schon ziemlich kalt, die Photonen. Also. Gut, jetzt wollen wir das Alter des Universums berechnen. Man würde ja normalerweise vermuten, na gut, Alter, Rotverschiebung, Ausdehnung, das geht linear. Aber wir haben gesehen, die ganzen Gleichungen dazu sind eigentlich nicht linear. Wir haben also dann einen Skalenfaktor, der geht wie t hoch 2 Drittel im materiedominierten Universum, wie t hoch 1/2 im strahlungsdominierten Universum. Und wenn wir dann die dunkle Energie haben, geht es exponentiell. Das heißt, wenn wir jetzt das Zeitalter ausrechnen wollen, müssen wir hier integrieren über einen exponentiellen Skalenverhalten und dann über ein Skalenverhalten wie t hoch 2 Drittel. Also das ist erstmal nicht trivial. Und was dann rauskommt, ist dann besonders erstaunlich. Also gucken wir uns das Alter des Universums an. Eine gute Abschätzung ist natürlich, da wir wissen, das ist zum Zeitpunkt passiert, das war vielleicht ein paar hunderttausend Jahre. Das heißt, es reicht, wenn wir also über diesen Bereich integrieren, dann kriegen wir eine ganz gute Abschätzung über das Alter des Universums. Ob wir jetzt ein paar hunderttausend Jahre da hinten nicht drin haben, ist eigentlich egal, wenn wir im Bereich von 14 Milliarden Jahren sind. Ob das jetzt 14, Sie sehen, was ich meine. Also brauchen wir jetzt nur zu berücksichtigen die dunkle Energie und die dunkle Materie, um das Alter des Universums zu bestimmen. Den Rest brauchen wir nicht. Also Näherung, das ist eine ziemlich gute Näherung. Also betrachte nur Materie plus kosmologische Konstante oder dunkle Energie. So, und dann kann man eine Lösung angeben. Das machen wir dann in Übung, wie man die Lösung herleitet. Die allgemeine Lösung sieht dann so aus. Allgemeine Lösung der Friedmann-Gleichung, also das A von T, hat dann ein Omega M über Omega Lambda hoch 1/3 mal dem Sinus Hyperbolicus von 3/2 H mal T hoch 2/3. So. Ja, nun, Omega M, Lambda. Und da sind wir hier mit dem H mal etwas genauer. Das ist, Entschuldigung, Omega Lambda H0 mal T. Das soll ein Groß Omega sein. Omega Lambda mal H0. Wurzel aus Omega Lambda mal dem H0 mal T. 3/2. Das ist das Argument vom Sinus Hyperbolicus. Man erkennt zum einen, wenn ich dann also jetzt für große Zeiten geht es exponentiell und für kleine Zeiten, wenn ich also jetzt hier eine lineare Näherung machen würde, dann geht es wie t hoch 2 Drittel, also für ein materiedominiertes Universum. Also die beiden Grenzwerte haben wir in dieser Formel mit drin. Und wir machen das dann in der Übung. Das haben wir das letzte Mal nicht geschafft, das machen wir dann nächste Mal. Siehe Übungen, ja, die Lösung dazu. Und daraus können wir natürlich dann jetzt eine Zeit bestimmen. Also Alter des Universums ist dann T0. In unserem Fall wäre dann der Skalenparameter heutzutage wäre 1. Setzen wir also hier 1 ein und haben dann also das Alter des Universums heute. Und im Prinzip können wir natürlich dann jedes beliebige Zeitalter ausrechnen. Also wir können jetzt hier den Skalenfaktor einsetzen, den wir erwarten für die kosmische Hintergrundstrahlung 1000 und würden dann eben ein paar hunderttausend Jahre rausbekommen. Und das machen wir dann auch in den Übungen. Also das ist dann 2 über 3 Wurzel Omega Lambda, 1 über H0, Umkehrfunktion vom Sinus Hyperbolicus von Wurzel Omega Lambda über Omega M. Und dann kommt da eben heraus 14 Milliarden Jahre, 13,8 Milliarden Jahre. kommt dann heraus. Und die einzigen Größen, die wir also brauchen, sind also, ist die Hubble-Konstante und ist das Omega-Lambda und Omega-M heute. Und natürlich die implizite Annahme ist, dass wir die Krümmung vernachlässigen können. Ja? Ja?
Ich habe es gerade gesagt,
ich habe jetzt das 0 weggelassen, aber das sind die Werte, die wir heute messen, ja, die meine ich damit. Soll ich die 0 lieber dran machen noch, damit es klar wird? Also es ist eigentlich dann schon besser, ich mache die dran. Ja. Also das machen wir dann in den Übungen. Im Prinzip muss man dann einfach das Allgemeine umformen und einsetzen. Machen wir dann in den Übungen. Berechne T. T für, was nehmen wir denn da mal? Z gleich 1, 10 Rionisation oder weitest entferntesten Galaxien, liegen im Bereich 8 mittlerweile. Und dann, was können wir noch machen? Mal 1000. Sie können gerne noch andere Werte nehmen. Also wenn Sie jetzt irgendwo in Astronews halt hören, eine neue Galaxie gefunden mit einer Rotverschiebung von 9,0, können Sie sich sofort ausrechnen, wie alt war das Universum zu dem Zeitpunkt. Ja, die Formel ist im Prinzip ja gültig bis zum 7b. Berechne T, soll das heißen. Das Alter des Universums. So, na, wenn, man muss also hier die dunkle Energie mitnehmen, denn wenn wir das nicht machen würden, dann geht das Ganze wie T hoch 2 Drittel und hat mehr gesehen, das Alter des Universums wäre eben dann viel zu klein. Also für Omega Lambda gleich 0, dann wäre das rein Materie dominiert und dann kriegt man eben heraus, dass T0 ist gleich 2 über 3H0 und das ist zu klein. Ja? Das Erstaunliche ist, dass mit dieser relativ komplexen Formel und Verteilung von Omega Lambda und Omega N in der Tat herauskommt, und die Faktoren kürzen sich irgendwie so heraus, dass das T0 ziemlich genau 1 über H0 entspricht. Und das ist eigentlich auch wieder so eins der großen Rätsel in der Kosmologie. Warum ist das T0 wirklich gerade das Inverse von dieser Hubble-Skala? Wobei wir doch ganz andere Werte erwarten würden, 2/3 oder 1/2 oder. Aber es ist halt gerade so. Es ist ungefähr wirklich genau H0. Und das andere ist natürlich, warum ist dieser Schnittpunkt der dunklen Energie und der dunklen Materie im Prinzip gerade heute? Denn an kosmologischen Zeitskalen, ob ich jetzt hier A gleich 1 oder 2 habe im Vergleich, hier rechne ich mit 1000, 3000 und dann beim BBN, bei Nukleosynthese bin ich bei einer Million, bei einer Milliarde. Und trotzdem ist dieser Schnittpunkt genau heute passiert es. Auch so ein etwas, was man noch nicht verstanden hat, genauso wie man natürlich die dunkle Energie noch nicht verstanden hat. So, Zäsur. Nächster Abschnitt. Wir betrachten jetzt zwei kosmologische Beobachtungsgrößen, mit denen wir also Abstände im Universum bestimmen können. Das eine hatten wir ja schon gesagt, wir gucken uns die kosmische Hintergrundstrahlung an und sehen diese Fluktuation in der kosmischen Hintergrundstrahlung und können da was lernen über Abstände im Universum und über die Zusammensetzung des Universums. Und das andere sind Supernova 1a. Und dahinter sind immer zwei verschiedene Konzepte, die man so aus der normalen euklidischen Geometrie herausnimmt und dann verallgemeinert für eben für diesen gekrümmten Raum in 4 Dimensionen. Das eine ist eben dann die Helligkeit. Wie geht die Helligkeit mit der Rotverschiebung? Das ist für die Supernovae. Und das andere sind Winkel, Winkelabstände in expandierenden Universen. Das wäre dann eben die kosmische Hintergrundstrahlung. Also zuerst Helligkeit oder Luminosität. Helligkeitsrotverschiebung. Relation. Also bestimme Abstände im Universum durch eine bekannte Leuchtquelle. Durch, in Anführungszeichen, bekannte Leuchtquelle. Also klassisch waren es natürlich zuerst die Cepheiden, die Hubble benutzt hat. Er wusste, die leuchten so hell. Man hat also diese Relation gefunden, dass eben die Leuchtkraftenperiode von diesen veränderlichen Sternen irgendwie zusammenhängt mit einer bestimmten Beziehung. Man hat also dann Abstände bestimmt von nahen Cepheiden und konnte damit das Ganze eichen, die Relation. Und dann hat man Cepheiden eben gemessen in der Andromeda-Galaxie, mittlerweile mit Hubble sogar raus bis auf 100 Megaparsec genau, und kann damit Abstände bestimmen, weil man die absolute Helligkeit kennt von den Cepheiden. Wenn man zu noch größeren Abständen will, braucht man noch hellere bekannte Leuchtquellen, und das waren eben die Supernova 1a. Da wusste man eben auch durch nähere Supernovae, hat man also dann immer die gleiche Helligkeit im Prinzip gemessen im Maximum. War immer relativ ähnlich und konnte damit eben voraussagen, wenn eben die Leuchtkraft dann so und so viel abgesunken ist, muss das Objekt so und so weit sein. Geht ja wie 1 über r Quadrat runter, die Leuchtkraft. So, also das ist dann der Begriff dieser Standardkerzen. In dem Fall sind es dann die Cepheiden. Cepheiden und Supernova 1a. Und Supernova 1a deshalb, weil die immer ähnliche Anfangsbedingungen haben, oder man erwartet zumindest ähnliche Anfangsbedingungen. Man hat einen weißen Zwerg, der akkretiert von einem Begleitstern Material, und irgendwann wird der weiße Zwerg so groß, dass innen explosives Kohlenstoffbrennen stattfindet. Und man weiß, wann Kohlenstoff zündet. Man kennt diese Reaktionswirkungsquerschnitte, kann man berechnen. Und kann dann eben ausrechnen, unter welchen Bedingungen dieses Kohlenstoffzünden stattfindet. Es gibt eine kritische Masse von diesem weißen Zwerg. Und dann wird eben der ganze weiße Zwerg explodiert durch dieses explosive Kohlenstoffbrennen. Im Prinzip ist dann die Bindungsenergie von dem weißen Zwerg, die freigesetzt wird. Und da das immer die gleiche Masse ist, wird auch relativ die gleiche Energie dann freigesetzt, die man dann misst. Deswegen ist das eine Standardkerze. Mittlerweile, das war also so der Stand der Dinge vor ein paar Jahren. Mittlerweile gibt es andere Erklärungen. Es kann durchaus sein, dass einige Supernova 1a eben nicht durch diesen Prozess stattfinden von weißer Zwerg-Sonne, sondern durch verschmelzende weiße Zwerge. Also dass zwei weiße Zwerge umeinander kreisen, durch Gravitationswellenabstrahlung kommen die sich immer näher und knallen irgendwann zusammen und es gibt einen großen Blitz. Und es kann durchaus sein, dass man einige der Supernova 1a falsch interpretiert hatten, dass das eigentlich Kollisionen von weißen Zwergen sind. Also da ist man noch am Forschen.
Hat man nicht denn einen Wegläufer gesehen?
Einen was?
Also ich weiß nicht, dafür gibt es einen Begriff, also eine rote Riese, wenn sein gravitatives Zentrum bei der weißen Zwerg explodiert ist. Der ist ja noch nicht ganz, ich sag nur so, akkreditiert worden von dem aufgefressen, ja.
Aber akkreditiert hört sich gut an, ja. Ja.
Ist ja noch ein Rest von dem roten Riesen entfernt. Und ich
habe gedacht,
man hätte einen gesehen, der zu schnell läuft, ist das quasi, und der kommt auch aus der Richtung, wo vor Jahren mal ein SN1A war. Und dass man
Die näheren Supernovae, die man kennt, die sind die Standard-Supernovae. Also dass dann zwei weiße Zwerge miteinander verschmelzen, ist dann passiert eher selten. Ja.
Zu dieser Entfernungsbestimmung. Ich habe ja auch mal irgendwie vor 2 Jahren was gehört, dass die Supernova ja zwar nicht nur, ich war mir jetzt nicht sicher, ob die wirklich alle die gleiche Masse haben, die sind schon verzehnfachen Masse.
Ja.
Sondern dass die als gemeinsames Kriterium den Helligkeitsverlauf über ihre Brenndauer, die es ja auch nicht so super lang haben,
der ja.
aber dann, wo die Kurve praktisch gleich ist,
ja.
aber eine unterschiedliche Amplitude haben kann, je nachdem, wie groß diese Supernova war, und dass man die dann halt skaliert vom Maximum her.
Mhm,
aufgrund dessen zurückschließen kann, wie hoch ist denn die absolute Helligkeit gewesen und dass das jetzt also nicht von dem Ansatz gleiche Masse kam, sondern praktisch über diesen Helligkeitsverlauf über die 3-4 Wochen oder so, wie das
ja, da haben Sie völlig recht. Das nennt man dieses Phillips-Gesetz, also womit man diese Leuchtkurven korrigieren kann. Im Prinzip kann man diese Leuchtkurven, die vorher in einem relativ breiten Band waren, dann in ein relativ schmales Band bringen mit dieser empirischen Regel, also mit dieser Maximum, der Maximalwert der Helligkeit und die Brenndauer, dass man das umskaliert und dann kriegt man das genau auf eine Kurve, das Phillips-Gesetz. Das benutzt man dazu. Das ist dann erstmal unabhängig von der Masse. Also die kann man, ja, man guckt sich nur die Leuchtkurven an. Man guckt sich die Leuchtkurven an, bestimmt also das Maximum der Helligkeit, und man misst die Spektrallinien. Das sind ja hauptsächlich Silizium, was dann entsteht. Die Silizium-atomaren Linien kennt man, die sieht man die Rotverschiebung, hat dann also beide Größen, Rotverschiebung und Helligkeit, man kann das so miteinander plotten. Und dann kann man kosmologische Modelle testen. Und das ist im Prinzip, was die Leute gemacht haben und dann eben die dunkle Energie herausbekommen haben. Da kommen wir jetzt dazu. So, also man braucht neben der Helligkeit auch noch die Rotverschiebung. Also Zusatzinfo, die wir dann eben noch brauchen, ist dann eben die Rotverschiebung. Und das geht eben durch Spektrallinien. Bekannte Spektrallinien hier bei den Sternen bzw. Siliziumlinien aus Supernova 1a. Gut, kann man alles wunderbar messen. So, jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an und gucken uns also jetzt mal an, wie würde die Helligkeit sich verändern als Funktion der Rotverschiebung in unseren kosmologischen Modellen. Also schauen wir uns zuerst die Metrik an. Nochmal. Und wir machen das allgemein. Also wir sagen erstmal, wir wissen nicht, ob der Raum gekrümmt ist oder nicht. Und in dem Fall würde das dann so aussehen, ds² ist dann eben ein dt² minus a von t, der Skalenparameter zum Quadrat, mal eine radiale Koordinate, die wir jetzt mal chi nennen, weil ich das R nachher noch brauche, eine Funktion zum Quadrat, die von dieser radialen Koordinate chi abhängt und dann eben das d Omega Quadrat, das normale Raumwinkel-Element. Ja, d Theta Quadrat plus Sinus Quadrat Theta d Phi Quadrat. So, und jetzt dieses f von chi hängt eben ab von der Geometrie. Das war zum einen ein Sinus-Hyperbolicus von chi. Das war eben für den offenen Raum, für den flachen Raum war das einfach chi, wie wir es gewohnt sind, das ist einfach ein r². Und für den geschlossenen Raum ist es dann ein Sinus-chi, je nachdem, ob Kappa gleich minus 1 ist, 0 oder plus 1. Ja, für die drei Geometrien. So, jetzt benutzen wir das, um eben Abstände zu bestimmen. Also Licht wird emittiert an einem bestimmten Punkt. Emittiert zur Zeit Ti und beobachtet zur Zeit T0. Für Licht setzen wir natürlich ds² ist gleich 0 Und wir gucken uns radiale Photonen an, wählen also unser Koordinatensystem so, dass eben das d Theta und das d Phi gleich 0 ist. Und dann, was kriegen wir dann heraus? Also das 0 ist gleich ds Quadrat ist gleich ein dt Quadrat minus a von t zum Quadrat d Chi Quadrat. Das heißt, dieser Koordinatenabstand Chi müssen wir dann noch interpretieren, was das wirklich physikalisch ist. Der Koordinatenabstand Chi ist dann ein Integral von dt über a von ti nach t0. Okay. So, also jetzt Umtransformation, jetzt führen wir die Rotverschiebung ein. Rotverschiebung, da ist das z gleich a0 über a von t minus 1. Und das heißt, das Integral sieht dann folgendermaßen aus. Also das Chi, dieser Koordinatenabstand, ist das Integral von 0 bis z. dz' über a0 a Punkt über a mal dem z'. Integrationsgrenzen ändern sich, weil es hier mit dem Kehrwert geht. Muss man entsprechend einsetzen. Und dann kriegt man das hier raus. Okay. Gut. Auf der nächsten Seite. Jetzt setzen wir die Friedmann-Gleichung ein, hier für a Punkt über a, deswegen haben wir das so hingeschrieben. Also a Punkt über a aus Friedmann-Gleichung. Denn das ist jetzt der Punkt, diese Abstände oder der Skalenparameter ändert sich natürlich in Abhängigkeit der Zusammensetzung des Universums. Also setzen wir das ein, kriegen dann raus ein Chi von z. Schreiben wir das gleich mal als z hin. Chi von z ist dann das Integral von 0 bis z dz' über a0 h0 mal große Klammer auf Omega m 0 von 1 plus z' hoch 3 plus Omega Lambda plus ein Krümmungsterm, den wir jetzt explizit mitnehmen, 1 plus z' zum Quadrat und das Ganze hoch 1/2. Minus 1/2. Das ist ein normales Mal. Das geht unten weiter, ja. Und das muss man jetzt numerisch ausrechnen. Das ist jetzt nicht mehr so einfach zu lösen. Also selbst für den Fall, ich habe das mit Mathematiker probiert, das hier 0 zu setzen und das zu integrieren, da kommen also irgendwelche hyperbolischen, nee, nicht nur, irgendwelche abstruse Funktionen kommen da heraus. Also das kann man dann nicht mehr so einfach hinschreiben. Muss man dann numerisch bestimmen leider. So, jetzt haben wir also den Koordinatenabstand Chi bestimmt als Funktion der kosmologischen Parameter. Also H0 steckt hier drin und diese drei Parameter, die wir hier rauskriegen wollen. Sie sehen, die haben unterschiedliches Verhalten mit z' und von daher wird es dann entsprechend unterschiedlich sein, das Verhalten des Integrals, je nachdem, wie das Universum zusammengesetzt ist. Sie sehen auch, wenn ich das jetzt einfach mal h0 nehmen würde, und das wird dann sehr oft auch immer hingeschrieben, h0 mal diesen Koordinatenabstand ist dann unabhängig von der Hubble-Parameter. Konstante. Und deswegen setzen wir das dann gerne an, dass man dann diese Größe bestimmt. So, jetzt brauchen wir aber noch die Standardkerzenleuchtkraft. Also gucken wir uns an eine Sphäre, eine Kugeloberfläche. Kugeloberfläche. S von Z. Die ist dann das 4Pi mal einem R-Quadrat, was von Z abhängt. So, was ist jetzt in dem Fall das R-Quadrat? Also das R-Quadrat, das ist jetzt hier diese Funktion. Und wenn wir die Kugeloberfläche uns zur heutigen Zeit angucken, dann ist es gerade hier ein A0-Quadrat mal dieser Funktion zum Quadrat, das R-Quadrat. Also ist der wahre Abstand R dieser Kugeloberfläche heute folgendermaßen gegeben. Also heute ist das R von Z gleich dem A0 mal dieser Funktion von Chi, und die Funktion von Chi hängt von Z ab. So, jetzt müssen wir uns die Helligkeit angucken. Die beobachtete Helligkeit ist die Energie pro Zeit pro Fläche. Das heißt, J ist also die Luminosität, ist die emittierte Energie pro Zeit. Über die Fläche, und das ist eben das S von Z, was wir heute haben, Teil der Kugeloberfläche. Und nun haben wir aber noch einen Korrekturfaktor. Also schreibe ich erstmal hin. L ist Luminosität, also Energie pro Zeit. Wir brauchen nun zwei Korrekturfaktoren. Der eine Korrekturfaktor ist natürlich, dass die Energie ist rot verschoben. Also E rot verschoben. Das heißt, ich kriege hier schon mal einen Faktor rein, 1 über Z. Energie wird mit der Rotverschiebung kleiner. Und auch pro Zeit, da kriege ich einen Dilatationseffekt rein. Dilatation, das heißt, die Zeit zu dem anderen Zeitpunkt, als es emittiert wurde, geht auch wie 1 über Z oder 1 durch 1 plus Z, also kriege ich hier insgesamt einen Faktor 1 plus Z Quadrat rein. So, und jetzt definieren wir, also das ist die Größe, die wir heutzutage messen, das ist die Beobachtungsgröße. Ja. Und hier für L müssten wir dann die Luminosität einsetzen, die wir im Prinzip kennen, also von den Standardkerzen. Und dann können wir, wenn wir also das messen, das kennen, können wir also im Prinzip das hier bestimmen. Und das nennt man dann den photometrischen Abstand, den kann man dann bestimmen, als Funktion von Z. Und wir brauchen diese Z-Abhängigkeit, um das alles bestimmen zu können. Sonst ist das nicht eindeutig. definiere sogenannte photometrischen Abstand. Den definieren wir, dass wir sagen, J, also die beobachtete Helligkeit, ist die absolute Luminosität über 4 Pi mal R photometrisch zum Quadrat, was jetzt von der Rotverschiebung abhängt. Und dann ist eben dieser photometrische Abstand, ist dann im Prinzip äquivalent zu 1 plus Z, mal dem R von Z, wobei das R von Z wäre dann entsprechend das, was wir hier eingeführt haben. Das ist A0 mal diese Funktion von Xi. Wobei diese Funktion von Xi für den flachen Raum ist einfach nur Xi. Also wäre das einfach A0 mal der Koordinatenabstand oder Xi. So. Gut, also damit hätten wir dann alle Größen bestimmt, können es also ausrechnen, diesen photometrischen Abstand, wenn wir eben diese kosmologischen Parameter hier kennen. Wir haben natürlich noch eine Zusatzbedingung an diese Parameter. Die Summe der Omegas muss 1 ergeben, weil es immer die relativen Anteile sind. Das ist klar, brauche ich nicht nochmal anschreiben. Das heißt, wir haben also zwei Gleichungen für drei Unbekannte und brauchen deswegen dann eben die Abhängigkeit als Funktion von Z, um dann diese beiden anderen verbliebenen Größen auszurechnen. Gucken wir uns den Fall an für kleine Rotverschiebungen. Also der Fall, dass Z viel, viel kleiner als 1 ist. Und dann ist das Xi von Z, ist dann ungefähr Integral von 0 bis Z, dz' über A0 mal H0. Gucken wir uns mal an, was für kleines Z passiert mit diesem Integral. Für kleines Z gegen 1 steht im Prinzip nur da Omega M0 plus Omega Lambda 0 plus Omega K0, die Wurzel draus. Das ist aber gerade 1. Das heißt, das ist alles, was wir noch im Integral übrig haben für diesen Fall. Das heißt, das ist nichts anderes als z über a0h0. Das heißt, daraus folgt sofort, r von z ist dann eben a0 mal h0 hoch minus 1. Was habe ich jetzt noch? Rz ist A0, haben wir es, eins nach der Reihe, eins nach dem anderen, ist das A0 mal Xi von Z für den flachen Raum. Für den flachen Fall. Das heißt, das ist dann einfach das H0 hoch minus 1 mal Z. Das heißt, wir kriegen das Hubble'sche Gesetz wieder heraus. Der Abstand ist einfach direkt proportional zur Rotverschiebung. Das ist gerade Hubble. Hubble'sche Gesetz. Für kleine Z-Werte. Wir werden eben Korrekturen bekommen für diese Z-Werte und wir wissen auch, wann wir diese Korrekturen erwarten, eben wenn wir im Bereich kommen, wo Z gleich 1 ist. Dann fangen diese Terme an zu wirken. Aber da müssen wir hinschauen. Also wenn wir jetzt nur in der näheren Umgebung schauen, bis Z gleich 0,1, werden wir immer nur das Hubble'sche Gesetz sehen. Wenn wir zu größeren Z werden, von 1 und noch mehr, dann sehen wir Abweichungen, die eben durch eine andere Geometrie des Raumes bzw. eine andere Verteilung der Materie zustande kommen. So, wie sieht es denn bei großem Z aus? Also, jetzt der Fall, dass Omega Kappa gleich 0 ist. Beliebiges Z, dann haben wir ein H0 mal R von Z, ist das Integral von 0 bis z dz' über Wurzel aus Omega m0 mal 1 plus z' hoch 3 plus Omega Lambda von 0. Und das war's schon, das Integral. Das muss man auch numerisch lösen. Was man da herausbekommt, ist dann also insgesamt das folgende Verhalten. Ich trage also jetzt hier auf h0 mal r von z als Funktion von z. Wir wissen also, für kleines z müssen wir wahrscheinlich logarithmisch machen am besten. Wir kriegen also hier 1, 10, 100 und dann so weiter 1000. Das sind die Werte, die uns interessieren. Für kleines z soll es linear mit z ansteigen. Das heißt, es geht anfangs so los, so hoch. Und dann stellt man fest, je höhere z-Werte man nimmt, das geht ja dann wie 1 über z hoch 3 halbe, geht es runter. Das heißt, irgendwann addiere ich noch ganz wenig drauf, das saturiert dann. Und wenn Sie das numerisch mal ausrechnen, dann sieht es irgendwie so aus. Geht gegen einen Wert von ungefähr 3, geht es da hoch. Deswegen mache ich die 1 vielleicht mal lieber hier hin. So. So sieht es ungefähr aus. Das saturiert eben durch die Anwesenheit dieser nicht trivialen Abhängigkeit der Materie von der Rotverschiebung. So, genau. Also Omega Lambda 0, das wurde eben beobachtet in Supernova 1a Daten. Da hat man im Prinzip dann aus dieser Beziehung den photometrischen Abstand bestimmt. Damit hatte man das R von Z bestimmt und konnte dann im Prinzip das H0 mal R von Z auftragen über die Rotverschiebung oder dann halt auch den Abstandsmodul hat man dann aufgetragen. Sehr oft sehen Sie also das Abstandsmodul. Versus Rotverschiebung. Gucken wir uns das Abstandsmodul nochmal an. Die Leute aus der Astrophysik kennen das natürlich und alle anderen, für alle anderen schreibe ich das nochmal an, was das Abstandsmodul ist. Das ist ein klein m minus ein groß m. Das ist 5 mal dem Logarithmus von dem photometrischen Abstand über jetzt. Gucken wir uns kosmologische Skalen an, deswegen nehme ich das hier in Einheiten von Megaparsec, plus 25. Das hier ist also die beobachtete Helligkeit. Ja. Und das ist die wahre Luminosität. Wobei die wahre Luminosität, da muss man auch einen Abstand angeben. Also die kann man nicht bei R gleich 0 hinsetzen. Und aus historischen Gründen hatte man 100 Parsec gewählt als Abstand. Und deswegen kommen dann halt diese 25 oder so da rein. 10 Parsec? 10 Parsec. Ja, 10 Parsec. Entschuldigung, nicht 100. 10 Parsec, stimmt. Und wenn man das dann umrechnet, dann kommt entsprechend dann hier diese Faktoren zustande. Genauer ist es natürlich m, weil es die Magnitudine ist. Also man ist ein Zahlenwert, den man eben bestimmt und fixiert man dann an bestimmten Sternen eben einen Abstand von 10 Parsec. So, wir brauchen jetzt noch die anderen kosmologischen Abstand, nämlich Winkelmessung im Kosmos. Winkelmessungen. Auch da ist die Idee wieder analog. Wir haben also einen bekannte Länge d. d. Und wir messen diese Länge d heutzutage unter einem bestimmten Winkel. Heute den Winkel Delta Theta. Und dann definieren wir entsprechend einen Abstand. Definiere jetzt, dass dieser Abstand, dass diese bekannte Länge ist ein dA von z mal Delta des Winkels. Also was da natürlich dahinter steckt, ist dann folgende Überlegung. Ich habe also hier einen bekannten Abstand d. Also jemand hält da einen Zollstock hoch und ich messe einen Winkel Theta. Und wenn ich die Länge kenne, kann ich aus dem Winkel mit der scheinbaren Winkelgröße, die ich heute messe, kann ich eben hier den Abstand bestimmen, d. Ja, und das Groß A kommt eben da von Angular Sizes, kommt das her. Und für die Kosmologie wird eben dieser Abstand von z abhängen. Das ist die Messung, die wir heute machen. Das ist das bekannte d, was wir brauchen. Wir brauchen also jetzt irgendeine bekannte Länge, Längenskala. Das ist in dem Fall für die kosmische Hintergrundstrahlung, ist es gerade der Horizont, den wir messen. Also im Prinzip der Bereich, wo die Teilchen noch im kausalen Zusammenhang sind und im Prinzip immer die gleiche Temperatur liefern. Und das sind genau diese kleinen Flecken in der kosmischen Hintergrundstrahlung, typischerweise 1 Grad groß. Also das ist die Länge, die wir messen, die wir kennen. Und wir messen den Winkel 1 Grad. Wir wissen, das war so und so groß zu der Zeit, messen 1 Grad und können daraus bestimmen, aha, was ist das dA von z? Die Rotverschiebung kriegen wir raus eben aus der Temperatur der Photonen, die wir messen. Das ist eben 3 Kelvin. Unsere Rechnungen sagen, das entkoppelt, die Photonen müssten in diesem heißen Plasma bei 3000 Kelvin entkoppeln. Also kennen wir auch die Rotverschiebung, 1000. Und damit haben wir alles und können die Geometrie des Raumes ausmessen. Ja.
Wäre in der Zeichnung jetzt eigentlich der Winkel auch Delta Theta, oder messen wir die Abweichung von dem Winkel?
Das wäre auch Delta Theta, ja, danke. Delta Theta. Delta Theta deswegen, weil wir kleine Winkel beobachten. Und nur dann macht das wirklich Sinn, dass das dann also linear gehen sollte. Für kleine Winkel sollte das auf alle Fälle so linear gehen. So. Der Koordinatenabstand können wir dann wieder aus der Metrik bestimmen. Der Koordinatenabstand d der Koordinaten heute ist das f von chi mal dem Delta Theta, wieder aus der Metrik, haben wir so noch dastehen. Wir haben also hier das d Theta dann drin stehen. Also der Koordinatenabstand ist erstmal das f mal dem d Theta. Und die physikalische Länge, die müssen wir dann eben noch mit diesem a von t multiplizieren. Ist dann d physikalisch, ist dann das a von t mal dem d der Koordinate zum heutigen Zeitpunkt, was wir heute messen. Und das ist gleich ein a von ti über a0 mal f von chi Delta Theta. Ich habe jetzt ein a0 reingeschoben. Denn damit können wir hier das A0 mal F von chi wieder mit dem R von z identifizieren, was wir vorher eingeführt hatten. Das ist gerade das R von z. Und das hier ist gerade die Rotverschiebung. Das heißt, wir kriegen hier also heraus, dass dieser Abstand, den wir aus Winkeln messen, der sollte dann gehen wie 1 über 1 plus z durch den Skalenfaktor mal r von z. Wir hatten vorher ja gesehen, dass der photometrische Abstand, der geht wie 1 plus z mal r von z. Das heißt, diese beiden Abstände, die wir hier bestimmen, die gehen unterschiedlich mit der Rotverschiebung. Also das wäre dann mit 1 plus z zum Quadrat unterdrückt. Und wenn man diese Funktion aufträgt, also wir können jetzt hier wieder das r von z hier oben einsetzen, und dann sehen Sie also, das konvergiert hier irgendwie hier. Das heißt, das wird wie große z wie 1 über z abfallen, der Abstand. Das ist natürlich besonders abstrus, aber das liegt eben an dem Skalenfaktor, wie der sich verhält. Wenn wir also das dA von z über z auftragen, wird es für kleine z natürlich erstmal linear mit z ansteigen, wie im ganz normalen Raum. Also hier wäre dann 1. Und dann würde es aber wie 1 über z abfallen für große z. Also den Winkelabstand, den wir messen, das ist also eine nichtlineare Größe mit der Rotverschiebung. Und das ist auch der Grund, warum wir, obwohl durch kosmische Hintergrundstrahlung ja im Prinzip 14 Milliarden Jahre Lichtjahre weg ist, warum wir trotzdem diese Fluktuation noch sehen können. Denn wenn das linear mit z ansteigen würde, dann würde der Winkel heute um Faktor 1000 kleiner sein, als wir normalerweise erwarten würden. Ist es aber nicht, es geht genau umgekehrt. Es ist ein Faktor 1000 im Prinzip erhöht. Das heißt, oder noch mehr, das heißt, wir sehen also wirklich ein Grad heutzutage. Und das liegt eben an diesem nichtlinearen Verhalten dieses Abstandes. Das kommt durch diesen Skalenfaktor dahin, dass wir eben diese Expansion des Universums haben. Die Photonen werden irgendwann abgestrahlt, kommen zu uns, in der Zeit expandiert das Universum. Das heißt, wir sehen etwas, was ganz weit weg ist, aber durch den Skalenfaktor wird es eben für uns scheinbar aufgebläht auf ein Grad. So, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. So, wer von Ihnen hat denn die Vorlesung Thermodynamik und statistische Mechanik schon gehört im fünften Semester jetzt? Von mir aus auch schon früher oder später. Nur 4, 5. Fast alle, aber nicht alle. Das brauchen wir jetzt. Das ist eigentlich eine erstaunliche Sache, dass wir die ganze Frühphase des Universums mit Hilfe von Thermodynamik beschreiben können. Aber es ist so, denn diese ganze Thermodynamik, das sind die Grundlagen, die man benutzt, einerseits um die kosmische Hintergrundstrahlung zu modellieren und andererseits um die Nukleosynthese zu bestimmen. Und das funktioniert hervorragend. Thermodynamik im expandierenden Universum. So, zuerst mal ein paar allgemeine Sachen zu chemischen Reaktionen. Wir haben also ganz viele Teilchen, die wechselwirken miteinander. Zum einen Teil tauschen sie Impulse aus oder Energien und stellen dadurch ein thermisches Gleichgewicht her, sodass ich also eine Gleichverteilung habe, eben die entsprechende Gleichverteilung, die Sie aus der Vorlesung auch kennen. Ja, Maxwell-Boltzmann für nicht-relativistische Teilchen und so weiter. Aber es gibt auch Reaktionen, wo die Teilchen eben sich ändern. Und dann, wenn die im Gleichgewicht sind, dann spreche ich vom chemischen Gleichgewicht. Also thermisches Gleichgewicht das heißt eben, ich kann dem Ganzen eine Temperatur geben Temperatur T durch elastische Prozesse findet es eben statt einfach nur durch Impuls-Energie-Austausch und ich habe eben die berühmten Verteilungsfunktionen, ne, im die dann eben von der Temperatur T abhängen. Jetzt das chemische Gleichgewicht. das liegt fast immer vor. Und für die Fälle, wo es nicht vorliegt, da wird es interessant, nämlich dann sagt man, die Teilchen frieren aus. Also irgendwann ist dann kein chemisches Gleichgewicht mehr, die Teilchen werden nicht dauernd irgendwie produziert und wieder vernichtet, sondern irgendwann hört dieser Prozess auf und ich habe keine teilchenverletzenden Prozesse mehr und man sagt dann, die Teilchen frieren aus. Und das ist, was mit den Photonen passiert aus der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die laufen also aus dem chemischen Gleichgewicht raus. Und das ist auch das, was eben für die Kerne passiert. Die laufen aus dem chemischen Gleichgewicht raus. Wobei ich nach wie vor immer noch für alle anderen Teilchen chemisches Gleichgewicht annehmen kann, kann die eben durch eine Gleichgewichtsverteilungsfunktion angeben. Ich habe also jetzt inelastische Prozesse. Und ich habe dann also ein Teilchen A plus B geht dann über in C plus D zum Beispiel. So, wenn ich jetzt chemisches Gleichgewicht habe, dann laufen die Reaktionen in beide Richtungen gleich ab. Was heißt das jetzt thermodynamisch? Wenn ich also jetzt eine Teilchenzahländerung mache und dann ist also die Teilchenzahländerung auf der Seite, verbrauche ich die gleiche Energie, wie wenn ich jetzt ein Teilchen hier oder da drüben abziehe oder dazu addiere. Das heißt, die Energie, die ich brauche, um ein Teilchen hier dazu zu setzen oder hier dazu zu setzen, ist im Prinzip gleich und die Reaktionen laufen gleich ab. Also energetisch völlig egal, ob ich jetzt auf der Seite bin oder auf der Seite bin, das läuft hin und her, ist im chemischen Gleichgewicht. In der Thermodynamik ist die Energie, die ich damit assoziiere, das sogenannte chemische Potential. Das ist die Energie, die ich brauche, um ein Teilchen dem System hinzuzusetzen oder wegzunehmen. Also Teilchenzahländerung. Ich habe also eine Änderung der Energie, die ist eben gegeben durch μ mal der Änderung der Teilchenzahl. Und μ ist jetzt das chemische Potential. Ja. Wenn ich jetzt mehrere Teilchen habe, ich sage also jetzt, die Änderung der Energie soll gleich 0 sein und ich habe mehrere Teilchen. Also ich müsste eigentlich dann schreiben, das ist dann, wäre dann eigentlich eine Summe. Also wenn ich das jetzt als Summe schreiben würde, für mehrere Teilchen, μ i dni. Die Teilchenzahländerung ist entsprechend immer plus minus 1 für diese Reaktion. Das wäre dann also jetzt ein μ a plus μ b minus μ c minus μ d und das soll gleich 0 sein. Ja, da ändert sich nichts an der Energie des Systems. Und daraus folgt sofort, chemisches Gleichgewicht bedeutet also μ a plus μ b ist gleich μ c plus μ d. Also eine ganz einfache Faustformel, wenn ich irgendwelche Prozesse habe, die kenne ich eben aus dem Standardmodell der Teilchenphysik und ich weiß, die Prozesse laufen viel schneller ab als die Expansionsrate des Universums, also die stoßen ganz, ganz viel. Und ich habe also hier dann ein chemisches Gleichgewicht, dann ist es gleichbedeutend mit der Aussage, dass die Summe der chemischen Potenziale von der linken und der rechten Seite gleich sind. Okay? Das kann ich beliebig verallgemeinern für N-Teilchen links und M-Teilchen rechts. Ist das klar? Einleuchtend, ne?
Ja. Die Energie muss nicht, aber dieses μ ist ja, hat ja überhaupt nicht eine Dimension von der Energie, sondern die Dimension
doch.
Energie, die wird durch Teilchenzahl.
Doch. Ja, bei Teilchenzahl ist einfach nur eine Zahl. Ja. Also es ist die Energie pro Teilchen, ist so Mü. Aber es hat eine Dimension der Energie. Ja. Genau. Also gut, kennen Sie auch aus der Chemie. Wunderbar. Dann machen wir jetzt ein Beispiel aus der Physik, nämlich die Annihilation von Elektronen und Positronen. Als Beispiel. Aus der Physik. Und die brauchen wir dann auch später, nämlich genau diesen Prozess gucken wir uns dann nachher an. Wenn wir Neutrinos ausfrieren lassen, geht in zwei Photonen über. Elektron-Positron-Annihilation. Nun können wir sofort dieses Prinzip hier anwenden, was wir da haben. Und das sagt uns also dann sofort, das chemische Potential von E- minus plus das chemische Potential der Positronen ist gleich zweimal dem chemischen Potential der Photonen. Gut. Dann gucken wir uns die Bremsstrahlung an. Da haben wir zum Beispiel ein Elektron stößt an ein Elektron und es gibt dann ein Photon ab, Bremsstrahlung, und da sehen Sie aus dem Prozess schon, wenn ich da jetzt die chemischen Potenziale mehr hinschreibe, das Ganze funktioniert nur, wenn das μ-Photon gleich 0 ist. Das heißt, das hier oben ist auch 0. Und das heißt dann insgesamt, dass also das chemische Potential der Teilchen ist gleich minus dem chemischen Potential des Antiteilchens. Und das ist generisch, also dass ich eben eine Annihilation habe von Teilchen, Antiteilchen in Photonen. Das passiert auch für andere Teilchen, Antiteilchen, zumindest wenn sie geladen sind. Und es ist also eine generelle Regel für die chemischen Potenziale von Teilchen und Antiteilchen. So. Es gibt noch andere Reaktionen. Irgendwann werde ich natürlich Quarkmaterie haben. Oder ich gucke mir jetzt mal schwache Reaktionen an. Schwache Reaktion. Da gibt es zum Beispiel dann den Neutronenzerfall. Neutron geht über. Und wenn das eben ein Gleichgewicht wäre, wäre das eben ein Proton plus ein Elektron plus ein Anti-Elektron-Neutrino. Und wenn das im chemischen Gleichgewicht ist, dann würde das eben heißen, μ-Neutron ist das μ-Proton plus dem μ-Elektron plus dem μ-Antineutrino. Und für das μ-Antineutrino könnte ich nur noch einsetzen, minus dem μ-Neutrino. Ja. Also wäre das das μ-Proton plus dem μ-Elektron minus dem μ vom Neutrino. Und jetzt könnte ich das μ-Neutrino auf die andere Seite nehmen, dann sehen Sie, dann passiert nämlich genau das, dass man eine andere Reaktion bekommt, die dem äquivalent ist, nämlich das wäre dann die Reaktion Neutron plus Elektron-Neutrino ist im Gleichgewicht mit Proton plus Elektron. Kriege ich genau die gleiche Beziehung raus. Ja. Ob ich das Teilchen links stehen habe oder das Antiteilchen rechts. Das ist äquivalent. So, das brauchen wir dann nachher noch für die Nukleosynthese. Man kann es auch auf Quarkebene hinschreiben, dann kriege ich chemische Potenziale für die Quarks heraus. So, wir können das Ganze jetzt noch verallgemeinern. Und zwar können wir jedes chemische Potenzial als eine Summe von gewissen anderen chemischen Potenzialen hinschreiben. Und die relevanten, wir können also machen eine Umschreibung, dass wir sagen, wir ändern jetzt nicht irgendwelche Teilchen einfach, sondern wir ändern jetzt die Quantenzahlen im System. Und es gibt eben erhaltene Quantenzahlen. Und für die erhaltene Quantenzahlen da gilt eben in diesen chemischen Reaktionen, dass die erhalten sind. Ja? Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel angucke, Baryonzahl ist hier plus 1 ist auf beiden Seiten gleich, ist erhalten. Ladung ist hier plus 1, minus 1 ist erhalten. Also im Prinzip könnte ich das auch umschreiben als zum Beispiel μ Baryon ist gleich μ Baryon plus μ, jetzt in dem Fall plus μ Positron für die positive Ladung, oder wie schreiben wir das, μ Z, das wäre also dann das μ Proton. Das hat Baryonzahl plus 1, Ladung plus 1, das wäre das Neutron. Und dann habe ich noch die Ladung vom Elektron, die ist negativ, also habe ich hier ein Minus μz. Und dann muss ich hier noch aufpassen mit der Leptonenzahl. Das hat Leptonenzahl plus 1, das hat dann Leptonenzahl minus 1, weil es ein Antiteilchen ist. Also wenn ich es dann so ganz genau mache, dann hätte ich also hier noch ein Plus μ Lepton von der Elektronenfamilie und fürs Antineutrino ein Minus μ Lepton. Also wäre das dann hier mit dem Minuszeichen, das wäre das μ Elektron und das entspricht gerade dem μ Antineutrino. Und Sie sehen, dann geht die Gleichung eben auch auf. Ja? Das heißt, ich kann das Ganze jetzt umschreiben einfach und kann jedes chemische Potential aufschreiben als eine Summe von Quantenzahlen mal chemischen Potenzialen, die diesen Quantenzahlen zugehörig sind. Also für jedes μ i schreibe ich also jetzt μ i ist die Summe über irgendwelchen Quantenzahlen. Irgendwelche Quantenzahlen von i. Und den Quantenzahlen muss ich jetzt irgendwie noch einen Namen geben. A mal einem μ a, was dieser Quantenzahl zugehörig ist. Über alle a, wobei a bezeichnen die Quantenzahlen. Und i ist das Teilchenindex. Und μ a sind die chemischen Potentiale, die ich dann nur berücksichtigen muss. Der q a. Das heißt, ich kann das ganze System, warum mache ich das? Ich kann das ganze System darauf reduzieren, dass ich jetzt nicht mehr n chemische Potentiale mir angucke von n verschiedenen Teilchen, sondern ich gucke mir nur noch die chemischen Potentiale an der Quantenzahlen, die erhalten sind. Also, mit anderen Worten, ich brauche nur noch, betrachte nur noch die μa. Ja, alles andere kann ich mir dann aufbauen. Nehme ich neue Teilchen dazu, gucke ich mir an, was hat das für Quantenzahlen. Aha, das muss entsprechend das chemische Potential haben. Kann ich beliebig viele Teilchen dazusetzen. Und ich habe eben nur diese erhaltenen Quantenzahlen. Das vereinfacht die Sache natürlich enorm, wenn ich im frühen Universum jetzt diese chemischen Gleichgewichte ausrechnen möchte. Zum Beispiel für die starke Wechselwirkung, was habe ich denn da für chemische Potenziale? Da würde ich erwarten, oh, ich habe ja nun so viele Quarks und so viele Leptonen und dann noch die W- und Z-Bosonen und die Gluonen und die haben ja alle chemische Potenziale. Brauche ich alles nicht zu betrachten. Ich brauche nur die Baryonzahl, die ist erhalten. Also erhalten sind, Baryonzahl ist erhalten. Das heißt, das wäre dann ein μb. Die Ladung ist erhalten, das wäre dann μz zum Beispiel. Und die Leptonenzahl. Zahl μ Lepton. Wobei ich da drei Familien habe, modulo den Mischungswinkeln und den Oszillationen, die ich jetzt mal weglasse. Ja, dann habe ich im Prinzip nur noch drei chemische Potenziale übrig. Wenn ich jetzt die schwache Wechselwirkung mache, dann gibt es einen Unterschied zur starken Wechselwirkung, denn die starke Wechselwirkung, die erhält eigentlich auch Geschmack.
Flavor.
Das heißt, Flavor, das ist eben, das erhält eben die Anzahl der U- und D-Quarks und S-Quarks und Charm-Quarks und Bottom- und Top-Quarks. Also im Prinzip hat die starke Wechselwirkung dann noch 6 weitere chemische Potenziale, die dann in der schwachen Wechselwirkung wegfallen. Gut. Es stellt sich heraus, im frühen Universum bin ich im elektroschwachen Gleichgewicht. Das heißt, auch die schwachen Wechselwirkungen sind im Gleichgewicht. Und das heißt dann auch, dass diese Größen hier, die die starke Wechselwirkung erhält, dann eben nicht mehr in der schwachen Wechselwirkung oder im frühen Universum erhalten sind. Das heißt, ich brauche nur noch zu betrachten Baryonzahl B, Ladung Z und die Leptonzahl. Und das war's. Also nur noch μ b, μ z und μ li sind relevant fürs frühe Universum. Modulo Temperatur. Weil das vereinfacht doch die Sache enorm. Man kann nun also zeigen, dass diese Zeitskalen für die starke und schwache Wechselwirkung, die liegen ja im Bereich von Bruchteilen von Sekunden. Also für die starke Wechselwirkung 10 hoch minus 23 Sekunden. Für die schwache Wechselwirkung Bereich Zerfall von Pion 10 hoch minus 8 Sekunden. Das heißt, wenn wir im Bereich sind von ein paar Sekunden für Nukleosynthese zum Beispiel, laufen diese Prozesse viel, viel schneller ab als die Expansion des Universums und von daher sind die alle im Gleichgewicht. Und das heißt, ich brauche wirklich nur diese 3 chemischen Potenziale betrachten und nehme Gleichgewichtsverteilung an für die Teilchen. Obwohl da diese hochkomplizierten Reaktionen stattfinden und Wechselwirkungen da sind, brauche ich alles nicht. Ich brauche den Wirkungsquerschnitt nicht auszurechnen, weil ich weiß, die Teilchen stellen sich so ein, egal wie groß der Wirkungsquerschnitt ist, Hauptsache er ist groß genug, dass es schnell genug abläuft, dass alles im Gleichgewicht ist. Kann also aus der Thermodynamik kann ich sofort die Verteilung bestimmen. Ich brauche keine Details zur Wechselwirkung. Und von daher ist es relativ einfach, im frühen Universum irgendwas auszurechnen. Gut, nach diesem langen Exkurs in chemisches Gleichgewicht kommen wir zu den Gleichgewichtsverteilungen. Wer könnte mir denn hier die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktionen an die Tafel schreiben? Ist das okay, Schnausch ist nicht so schwierig. Wir haben also eine Verteilungsfunktion, die hängt von Impuls ab. Die ist gegeben durch, welche Klammer habe ich hier? Große Klammer. Exponentialfunktion von der Energie des Teilchens, das von Impuls abhängt. Da geht also die Energie-Impuls-Beziehung ein. Aber ich mache das für ein freies Teilchen. Minus dem chemischen Potenzial durch die Temperatur, eckige Klammer zu, plus minus 1, große Klammer zu, hoch minus 1. Also plus 1, das ist die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion. Das gilt für Fermionen. Minus 1 ist die Bose-Einstein-Verteilungsfunktion. Das gilt für Bosonen. Und für Photonen kriege ich da die Planck-Kurve raus. Und dann gibt es noch den nicht-relativistischen Fall. Klassischer Limes. Ohne Quantenkorrekturen. Das gilt für den Fall, dass eben die Temperatur viel kleiner ist als die Masse der Teilchen, außer auch für einen nicht-relativistischen Fall, dann sieht die Verteilungsfunktion so aus. Das ist einfach nur eine Exponentialfunktion von minus e von p minus μ durch t. Und das ist dann die Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Schreibe ich hier noch dazu. E von p ist die Wurzel aus p² plus m². So. Das heißt, wir können also jetzt damit anfangen, irgendwelche Observablen auszurechnen. Wir kennen also die chemischen Potenziale, müssen wir ansetzen. Die kennen wir dann aus den Anfangsbedingungen. Es ist klar, das Universum muss natürlich die Gesamtladung 0 haben. Die Baryonzahl müssen wir fixieren. Da würde man naiv erwarten, es ist 0, aber dann würde es heute keinen Baryonüberschuss geben. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass man den bestimmt hat, den Wert der Anzahl der Baryonen im Universum. Und das Verhältnis von Photonen zu Baryon ist 10 hoch 9, 10 hoch 10. Den Wert kennen wir. Und die Leptonenzahl, das ist eine interessante Geschichte, die wird normalerweise unter den Teppich gekehrt. Man setzt sie anfangs auch wie die Ladung gleich 0 an. Im Prinzip könnte es auch ein endliches leptochemisches Potenzial im frühen Universum geben. Ist aber noch relativ wenig studiert worden. Man kann Obergrenzen angeben, aber es kann durchaus sein, dass das eben nicht im Bereich von 10 und minus 10 liegt. Das wäre die Vorgabe von Leptogenese und Baryogenese. Könnte auch von der Größenordnung 1 sein. Kennt man noch nicht, weil man eben den Neutrino-Hintergrund auch noch nicht gemessen hat. Ja, man hat bisher nur die anderen Teilchen gemessen, aber das kennt man noch nicht. So, sind dazu Fragen zur Gleichgewichtsverteilung? Gut. Dann werden wir jetzt mal ein paar Sachen ausrechnen. Wir brauchen ja zur Lösung der Friedmann-Gleichung brauchen wir die Energiedichte und die Druckdichte. Und wenn wir dann noch irgendwelche anderen Sachen bestimmen wollen, dann brauchen wir ab und zu auch noch die Teilchendichte und die Entropiedichte. So, das können wir aber alles berechnen mit den gängigen Methoden aus der statistischen Mechanik. Machen wir das noch? So, berechnen wir mal die Teilchendichte. Das ist alles, wie gesagt, in natürlichen Einheiten. Das heißt, die Teilchendichte n ist das Integral über die ganze Impulsverteilungskugel d hoch 3p mal dieser Verteilungsfunktion f von p. Und damit zählen wir alle Teilchen. Ja. Gut, die Energiedichte ist das gleiche Integral, aber dann gewichtet mit der Einteilchenenergie der Teilchen. Also Energiedichte Rho ist dann eben d hoch 3p mal der Verteilungsfunktion der Teilchen mal der Energie der Teilchen mit dem Impuls p. Energiedichte. Und was ich noch vergessen habe, ist ein Entartungsfaktor G. Den schreiben wir hier noch davor. G ist der Entartungsfaktor. Der zählt also, wie viele Teilchen habe ich mit dieser gleichen Energie. Und im einfachsten Fall ist es einfach nur der Spin. Und S wäre dann der Spin des Teilchens. Ja. Also Proton hat einen Spin 1/2, also würde ich dann Faktor 2 bekommen, fürs Elektron auch. Aber es gibt andere Fälle, wenn ich dann zum Beispiel Quarks zählen will oder Gluonen, dann sind die Entladungsfaktoren entsprechend größer. Oder wenn der Isospin reinkommt für Neutronen und Protonen. So. Druckdichte ist etwas trickreicher. Der Druck. Druckdichte. Also schauen wir uns dazu an, eine Fläche Delta S. Also Impulsübertrag pro Fläche pro Zeit. Das ist die relevante Größe, die wir brauchen, um uns dann einen Druck zu definieren. Also haben wir hier eine Fläche Delta S in Z-Richtung und haben nun Teilchen mit Impuls PZ, die da hochlaufen. Und wie viele von diesen Teilchen erreichen dann diese Oberfläche mit dem Impuls PZ? Das hängt dann eben ab von der Geschwindigkeit der Teilchen. Ich habe also dann ein Delta Z, was also hier diese Oberfläche erreichen kann, innerhalb einer Zeit Delta T. Und das ist gerade das VZ mal Delta T. Ja. Das heißt, die Teilchen muss ich jetzt hier berücksichtigen in diesem 3-Volumen. Das heißt, die Anzahl der Teilchen, die also diese Oberfläche treffen, ist F von P innerhalb des Impulsbereichs P plus Delta P mal ein Delta Z mal Delta S, und das schreibe ich gleich um über Delta T mal Delta T, dann ist das gerade hier das VZ. Das VZ kann ich aber auch umschreiben. VZ ist einfach der Betrag des Impulses PZ über die Energie des Teilchens. Ja. Dann ist also dann das hier gleich F von P, D3P, und ich kriege hier noch rein einen Zusatzbeitrag PZ, Betrag über E von P. Jetzt der Impulsübertrag pro Fläche pro Zeit ist dann gerade dieser Ausdruck mal den Impulsübertrag. Der Impulsübertrag ist gerade 2PZ. Nun zähle ich aber nur von diesen, wenn ich eine Integration mache über PZ, die Teilchen, die in diese Richtung laufen, nicht die in diese Richtung laufen. Wenn ich also PZ integriere von minus bis plus unendlich. Und das heißt, ich kriege dann den Faktor 2 wieder raus. Also der Impulsübertrag ist pro forma dann einfach nur PZ. Also ist jetzt der Druck. Also ist der Druck, dann der Impulsübertrag, Druck P, ist also das Integral d hoch 3p f von p mal diesen Faktor pz über ep mal Impulsübertrag, pz über e mal Impulsübertrag pz, also pz Quadrat über e, ist der richtige Faktor, der hier reinkommt, e von p. Nun, wenn ich eine Gleichverteilung im System habe, also ich habe Gleichgewicht, thermisches Gleichgewicht, dann sollte also das PZ-Quadrat gleich PX-Quadrat gleich PY-Quadrat sein. Oder anders geschrieben, also ich habe ein P-Quadrat, das ist PX-Quadrat plus PY-Quadrat plus ein PZ-Quadrat. Das heißt, das mittlere PZ-Quadrat, was eingeht, ist nichts anderes als ein Drittel p². Das heißt, ich kriege hier noch ein Drittel rein. Und insgesamt ist der Ausdruck dann für den Druck gleich Entartungsfaktor g d hoch 3p f von p mal p² über e von p mal ein Drittel. Der Ausdruck für den Druck. Sie sehen dann auch gleich, wenn ich jetzt in den ultrarelativistischen Grenzübergang gehe, also ich setze e gleich p, dann kriege ich gerade die Zustandsgleichung raus für ein relativistisches Gras. Rho ist gleich ein Drittel. P ist gleich ein Drittel Rho. Für einen ultrarelativistischen Fall. Kommen wir jetzt gleich dazu. Also relativistisches Gas. Im relativistischen Gas sagen wir also, dass E von P ist der Impuls. Wir setzen also an, dass die Temperatur viel, viel größer ist als die Masse der Teilchen und damit die typischen Impulse der Teilchen viel höher sind als die Masse. Wir können also diese relativistische Energie-Impuls-Beziehung ansetzen. Und dann ist eben P gleich ein Drittel Rho. Im Folgenden setzen wir auch μ gleich 0, eben weil die Baryonzahl so klein ist. Und dann ist das Rho ist dann gleich ein g über 2π², Integration über die Winkel in unserem Impulskugel. Ich mache eine Umtransformation auf die Energie. Ist dann dE über e hoch 3 durch e hoch e über t plus minus 1. Und das gibt dann eben in den beiden Grenzfällen ein g pi Quadrat 30 mal t hoch 4, beziehungsweise ein g pi Quadrat 30 mal 7 Achtel mal t hoch 4. Ich kriege einen etwas kleineren Wert für die Fermionen, denn ich habe hier eine plus 1 stehen statt eine minus 1, das heißt, der Nenner ist ein bisschen größer für Fermionen, deswegen ist das Integral, gibt das Integral einen etwas kleineren Wert. Hingegen, wenn man berücksichtigt, dass wir haben hier noch nicht berücksichtigt, dass wir Teilchen und Antiteilchen haben für Fermionen. Dann würde ich also hier einen Faktor 2 noch mehr bekommen, dann wäre der Faktor eigentlich 7 Viertel. Also meistens ist es so, dass dann Fermionen dann doch die Energiedichte dominieren und eben nicht die Photonen. Ja?
Was ist da bei diesem Delta impliziert? Das Delta links in der Mikrospalte. Ist Delta Z durch Delta T ersetzen wir durch die Geschwindigkeit Vz.
Ach so. Ich habe das hier rausgeschmissen. Gell? Hier Delta N, das da, durch ja. Delta S mal Delta T ist dann gleich das da. Ja. Also schreibe ich da noch dazu. Delta P ist 2 mal PZ, ist der Impulsübertrag. Und dann komme ich eben hier drauf. So, was haben wir denn noch? So, Druck hatten wir schon gesagt. P ist gleich ein Drittel Rho für ein relativistisches Gas, ganz allgemein. Und die Teilchendichte mal dann auch bestimmen. N ist gleich g über 2 pi Quadrat Integral dE über e Quadrat über e hoch e über t plus minus 1. Und das ist gleich ein g. Jetzt kommt hier die Zeta-Funktion rein von 3. Über Pi Quadrat mal T hoch 3. Und hier kriegen wir ein G Zeta von 3 über Pi Quadrat mal 3 Viertel mal T hoch 3. Und jetzt muss ich die Grenzwerte eigentlich noch hier hinterschreiben, sonst ist das ja nicht klar. Das für den Fall minus 1 und das für den Fall plus 1. Und das hier entsprechend auch ist für den Fall minus 1 und für den Fall plus 1 hier. Ja. Und das Zeta von 3 ist ungefähr 1,2, das ist die Zeta-Funktion. Eine interessante Größe ist noch die Energie pro Teilchen, die wir in so einem thermischen Bad haben. Die mittlere Energie der Teilchen ist dann die Energiedichte durch die Teilchendichte. Und das sind dann einfach diese Vorfaktoren. Und die ergeben dann zusammen Werte, die liegen um 3. Einmal haben wir ein 2,70 mal T für Boson und ein 3,15 mal T für Fermion. Also wenn ich jetzt Teilchen im thermischen Bad habe, die typische Energie, mit der die also herumlaufen, ist 3 mal die Temperatur typischerweise, modulo 10% oder 5%. Für ein klassisches Gas, also wenn ich eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung habe, kriege ich genau 3 raus. Das machen wir dann in den Übungen, gucken wir uns diese gleichen Sachen für ein Maxwell-Boltzmann-Gas an, also berechnen wir hier Rho und die Teilchendichte und die Druckdichte für eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Also Übung. Rho P N für Boltzmann-Verteilung. Anschauen. Wahrscheinlich können Sie dann auch in Ihren Vorlesungsaufzeichnungen nochmal nachblättern. Vielleicht finden Sie die noch irgendwo. Und wenn nicht, haben Sie sich das auch relativ schnell, glaube ich, selbst zurecht überlegt. Das Einzige, was Sie nämlich machen müssen, ist hier das Plus minus 1 durch eine 0 ersetzen. Und dann das Integral lösen und dann gibt es Formeln dazu. So, sind noch Fragen dazu, zu diesen Verteilungsfunktionen? Gut, ja, dann ist es auch schon 2 Uhr. Dann machen wir hier Schluss. Und das nächste Mal gehen wir dann dazu über, uns die Entropien im expandierenden Universum anzuschauen. Baryonzahlen im expandierenden Universum anzuschauen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel. Dann gucken wir uns die kosmische Hintergrundstrahlung an, Entkopplung der Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Noch eine Frage? Ja, hatte ich da die eine schon gestellt über das Einstein-Universum? Die mache ich auch noch drauf. Also das nächste Mal in den Übungen diskutieren wir auch das Einstein-Universum. Das hatte ich Ihnen ja versprochen. Ja.